NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. Juni 1888. Wilhelm II. Wird deutscher Kaiser.
Wieder herrschte jene unheimliche, ahnungsvolle Unruhe, wie sie großen Ereignissen vorangeht, die man kommend weiß. Überall standen Menschengruppen flüsternd beisammen.
Es ist, als sei ein Fluch über dieses Land gekommen.
Es war ein Epocheneinschnitt, eine Zäsur, mit Sicherheit die entscheidende Zäsur des Kaiserreichs.
Das Gefühl ist weit und breit, dass wir eine schwere Krankheit überwunden haben und nun einer glücklichen Zeit entgegengehen.
Zu spät. Der furchtbare Gedanke verfolgt mich Tag und Nacht.
Das Jahr 1888 ist kein Jahr wie jedes andere. Es soll ein Wendepunkt in der deutschen Geschichte werden. Dabei beginnt es ganz unspektakulär. Baronin Hildegard von Spitzenberg hat den Jahreswechsel auf Bismarcks Landgut in Friedrichsruh gefeiert. Mit Punsch, Pfannkuchen und dem obligatorischen Heringssalat.
Es schreibt sich flott das neue Jahr mit seinen drei Achten. Obwohl der Fürst meinte, bei seiner dicken Tinte würden drei von sechs Schleifen zu Klecksen.
Bismarck ist inzwischen 72. Noch immer regiert er das Reich mit harter Hand, doch seine Macht bröckelt. Trotz der Sozialistengesetze und des ungerechten Dreiklassenwahlrechts gewinnen die Sozialdemokraten beständig an Stimmen. Die Presse lässt sich nicht mehr so einfach gängeln und auch die Kriegstreiber im Militär sind immer schwerer in Schach zu halten. Der eiserne Kanzler wirkt müde.
Er klagte sehr über Arbeitsunlust und dass die Politik alles in ihm vertrockne. Weder Jagd noch Musik noch Geselligkeit mache ihm mehr Freude.
In Sanremo, an der sonnigen Riviera, schöpft derweil Kronprinzessin Victoria neuen Mut.
Wir haben guten Grund, dankbar zu sein, dass wir das Jahr 1888 mit einer geringeren Sorgenlast beginnen können.
Im vergangenen Herbst hatten die Ärzte bei ihrem Mann Friedrich Wilhelm Kehlkopfkrebs festgestellt. Jetzt scheint sich der Kronprinz jedoch zu erholen. Der 56-Jährige und seine englische Frau gelten als Hoffnung der Liberalen im Lande. Wenn Friedrich Wilhelm an die Macht kommt, so glauben viele, wird sich die Situation im Deutschen Reich grundlegend ändern. Ein Mythos, der sich bis heute hartnäckig hält.
Dieser Mythos des liberalen Kaisers kommt vor allen Dingen natürlich einmal aus der tragischen Lebensgeschichte Friedrichs.
Der Bonner Historiker Andreas Rose.
Richtig ist, dass Friedrich eine liberale Einstellung hatte, auch früh äußerte, vor allen Dingen auch in Tagebüchern. Die Frage ist natürlich immer nur, wie viel davon er auch in Politik hätte umsetzen können oder umgesetzt hätte. Und da muss man klar sagen, dass von der Struktur des Kaiserreiches die Möglichkeiten hier auch begrenzt waren, eine liberale Politik zu betreiben.
Der Kronprinz wartet schon zu lange auf die Macht. Seit 27 Jahren regiert sein Vater Wilhelm, der mittlerweile kurz vor seinem 91. Geburtstag steht.
Wilhelm I. war im Grunde genommen eher ein Mann des 18. denn des 19. Jahrhunderts, 1797 geboren, war eher Soldat als Monarch und Bismarck argumentierte gegenüber Wilhelm I. immer sozusagen mit seiner soldatischen Ehre. Er müsse durchhalten auf dem Thron, er dürfe nicht abdanken. Und das waren so die richtigen Knöpfe, die Bismarck zu drücken wusste.
Der greise Kaiser und sein Kanzler sind ein eingespieltes Team, auch wenn sie nicht immer einer Meinung waren. Gelegentlich haben sie sich so gefetzt, dass der Streit mit Weinkrämpfen Wilhelms endete oder Bismarck vor Wut Türklinken abriss. Doch beide wissen, was sie aneinander haben.
Bismarck hat sich selbst als Vasall des Kaisers bezeichnet. Also es war jetzt nicht so, dass er gegenüber Wilhelm I. so getan hätte, als wäre er die dominante Figur. Aber er hat sich in allen entscheidenden Fragen durchgesetzt. Und das blieb bis zum Ende so.
Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt, als sich die Hoffnungen der Kronprinzessin grausam zerschlagen. Ihrem Mann geht es schlechter denn je. Friedrich Wilhelm leidet unter heftigen Erstickungsanfällen. Seine Ärzte, sonst selten einer Meinung, sehen sich im Februar zu einem Luftröhrenschnitt gezwungen. Als der älteste Sohn des Kronprinzenpaares zu Besuch nach Sanremo kommt, gibt es bereits keine Aussicht mehr auf Besserung. Der 29-jährige Wilhelm erfährt, dass sein Vater höchstens noch 6 Monate zu leben hat.
Kein Wort der Sympathie oder Liebe sprach er aus. Und ich war unglücklich zu sehen, wie hochmütig er geworden ist und wie entsetzlich er posiert. Ohne Zweifel ist dies die Wirkung davon, dass man ihm so oft gesagt hat, dass er in weniger als einem Jahr Kaiser sein würde.
Zwischen Viktoria und ihrem Sohn herrscht zu dieser Zeit nur noch blanker Hass. Das Verhältnis war von Anfang an problematisch, nachdem durch einen Fehler bei Wilhelms Geburt sein linker Arm verkrüppelt wurde.
Die Mutter hat sich ja immer dafür geschämt, dass sie, Zitat, einen Krüppel zum Sohn hat.
Sie hat auch nicht das grauenvolle Programm verhindert, mit dem man den kleinen Prinzen malträtiert hat. Willi musste sein verkümmertes Ärmchen im Körper frisch geschlachteter Hasen baden oder wurde in Streckmaschinen gequält. Denn er sollte um jeden Preis ein echter Preuße werden, einer, der hoch zu Ross paradieren kann.
Er musste sehr viel Disziplin aufbringen, beispielsweise mit einem Arm ein Pferd reiten. Also er hatte keine leichte Kindheit. Natürlich brachte Wilhelm II. Das mit seinen Eltern in Verbindung.
Zumal der sensible Junge von beiden wenig Liebe und Anerkennung bekommt. Viktorias Plan, aus ihrem Sohn einen fortschrittlichen und weltoffenen Herrscher zu machen, schlägt unter diesen Bedingungen jedenfalls ins krasse Gegenteil um. Wilhelm wächst zu einem jungen Mann heran, der die innere Unsicherheit durch Kraftmeierei kompensiert und der die liberalen Ansichten seiner Mutter verachtet.
Willi ist chauvinistisch und ultrapreußisch in einem Grade und mit einer Gewalt, die für mich oft schmerzlich ist.
Außerdem giert Wilhelm so nach Bewunderung, dass ihm jeder Schmeichler willkommen ist. Die Eltern sind darüber sehr besorgt.
Mit Sicherheit hatten sie damit recht. Also, dass er sich selbst überschätzt hat, dass er im Grunde genommen selbst diesen Schmeicheleien sehr offen war. Aber die Eltern sind da nicht ganz unschuldig. Und auch Bismarck spielt natürlich hier eine Rolle. Also Bismarck hat Wilhelm als Prinzen frühzeitig gefördert. Er hat auch hier natürlich seinen Schärflein dazu beigetragen, dass Wilhelm selbst von sich sehr eingenommen war.
Am 9. März stirbt in Berlin der alte Kaiser. Hustend und fiebernd macht sich sein Nachfolger Friedrich auf den Weg in die nasskalte Heimat. An der Beerdigung seines Vaters kann der Schwerkranke nicht teilnehmen. Von einem Fenster aus beobachtet er den prunkvollen Leichenzug und seinen Sohn Wilhelm, der allein hinter dem Sarg des geliebten Großvaters marschiert. Viktoria ist verzweifelt.
Der Gedanke, dass mein armer Fritz seinem Vater als ein kranker und schwer getroffener Mann folgt, ist zu hart. Wie viel Gutes hätte er tun können? Möge die Zeit ihm gegeben und es ihm gegönnt sein, seinem Volk zum Segen zu gereichen.
Ähnlich sehen es die Liberalen in ganz Europa, etwa der Schriftsteller Romain Rolland.
Friedrich hat 1000 Pläne, die er verwirklichen will. Und jeden Augenblick könnte für ihn die Agonie beginnen. Er muss sich beeilen. Es ist ein Wettlauf zwischen ihm und dem Tod. Er muss sterben. Aber in wenigen Wochen kann er alles ändern.
Doch der Kaiser, der sich Friedrich III. Nennt, kann schon nicht mehr sprechen. 99 Tage bleiben ihm. Qualvolle Tage, in denen er seine Anordnungen auf Zettel kritzelt und immer wieder über sein bitteres Schicksal weint. Minister und Hofbeamte nehmen ihn kaum ernst.
Wir werden im Allgemeinen nur als vorüberhuschende Schatten angesehen, die bald von der Wirklichkeit in der Form von Wilhelm ersetzt werden.
Die einzigen politischen Handlungen, die in diesen 99 Tagen eigentlich noch von ihm ausgehen, ist die Nobilitierung einiger liberaler Politiker und die Absetzung des reaktionären preußischen Innenministers Puttkamer.
Auf jeden Fall hält der Kaiser an Bismarck fest, obwohl seine Frau den Kanzler verabscheut. Als Tochter der englischen Königin wünscht sich die politisch ambitionierte Viktoria für Deutschland ein parlamentarisches System nach englischem Vorbild. Bismarck ist für sie der Hemmklotz, der allem Fortschritt im Weg steht. Ihr Mann sieht das inzwischen anders.
Er hat immer wieder geschrieben, wir dürfen nicht vergessen, was wir dem Mann, diesem Reichsgründer, zu verdanken haben oder was wir ihm schulden.
Von vielen Historikern wird heute bezweifelt, dass Friedrich das Reich wirklich verändert hätte, wenn ihm nur mehr Zeit vergönnt gewesen wäre. Schließlich war er selbst Preuße durch und durch.
Fest steht, dass Friedrich auf jeden Fall auf seine Vorrechte als Monarch gepocht hätte. Er war ja schließlich auch Soldat, war Kriegsheld in den Einigungskriegen. Auch das Militär hätte er mit Sicherheit als eine Säule der preußischen Politik weiterhin betrachtet.
Am 15. Juni, heute vor 130 Jahren, stirbt der unglückliche Friedrich in Potsdam. Er ist kaum tot, da lässt sein Sohn das neue Palais von Soldaten umstellen und alle Räume durchwühlen. Wilhelm will um jeden Preis verhindern, dass seine Mutter Papiere außer Landes bringen lässt. Die Maßnahme ist so brutal wie sinnlos. Viktoria, die ihren Sohn kennt, hat die Schriftstücke längst beiseite geschafft. Während sie sich als einsamste Frau Berlins fühlt, feiert das Reich seinen 29-jährigen Kaiser. Graf Waldersee, der bald darauf Generalstabschef werden soll, notiert:
In der Armee jubelt alles dem neuen Herrscher zu. Das Gefühl ist weit und breit, dass wir eine schwere Krankheit überwunden haben und nun einer glücklichen Zeit entgegengehen. Die Herren vom Fortschritt und der jüdische Anhang sind allerdings schwer geschlagen.
Wilhelm II. War mit Sicherheit der modernste Kaiser in dieser Zeit, wirkte jung, dynamisch, trotz seiner Behinderung. Und auch das Deutsche Reich war natürlich eine junge Nation. Und insofern war er eher Kind seiner Zeit als Bismarck und stand eher für einen neuen Aufbruch und war mit Sicherheit beliebt in der Bevölkerung.
Auch Baronin Spitzenberg ist entzückt. Im August, 2 Monate nach Wilhelms Machtübernahme, lobt sie den Elan des jungen Herrschers. Die glühende Bismarck-Verehrerin hofft allerdings auch auf den mäßigenden Einfluss des Kanzlers.
Ja, der junge Kaiser hetzt seine Leute ganz schön herum. Auf das greisenhafte Tempo des alten Kaisers folgt nun unvermittelt das eines ungestümen, tatendurstigen jungen Mannes. Man hat seine Freude daran. Aber stände nicht als letzter der Helden der großen Zeit unser Kanzler hinter dem Jungen draufgehe, es könnte einem ab und zu bange werden vor dem Übereifer, der allzu scharf da reinfährt.
Bismarck teilt die Begeisterung über seinen Zögling Wilhelm längst nicht mehr. Er ist besorgt über die Unberechenbarkeit des jungen Brausekopfes, über seine großmäuligen Auftritte und seine engen Kontakte zur Kriegspartei Waldersees. Das Verhältnis zwischen Kaiser und Kanzler kühlt rasch ab.
Hier spielt vor allem der General Waldersee eine große Rolle, die er immer wieder gesagt hat, dass beispielsweise ein Friedrich der Große niemals der Große geworden wäre, hätte er einen so mächtigen Kanzler neben sich gehabt wie Bismarck.
In seiner Geltungssucht ist Wilhelm solchen Einflüsterungen gegenüber nur zu offen. Schon bald tönt er im Kreise seiner Kameraden, dass er den Alten noch 6 Monate verschnaufen lassen wolle, bevor er selbst regiere. Die landläufige Meinung, dass Wilhelm schon damals durch sein persönliches Regiment die Weichen in Richtung Abgrund gestellt und das Reich geradewegs in den Ersten Weltkrieg geführt habe, bezweifelt Historiker Andreas Rose allerdings.
Die unmittelbare Verantwortung Wilhelms II. An dem Ersten Weltkrieg ist heutzutage wesentlich differenzierter zu betrachten, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Man muss auch die Aktionen anderer Mächte beachten. Die Entscheidungen auch dort hätten natürlich vielfach anders ausfallen können. Das war natürlich ein Epocheneinschnitt, eine Zäsur, der dreifache Monarchenwechsel. Aber es ist nicht insofern eine Zäsur, dass es von dort aus stetig bergab geht, weil dazu war einfach noch viel zu viel Zeit.
Das dramatische Jahr 1888 nähert sich seinem Ende, als Baronin Spitzenberg wieder bei den Bismarcks in Friedrichsruh zu Gast ist. Noch geht dort alles seinen gemächlichen Gang.
Der Fürst schmaust mit bestem Appetit und echt pommerschem Raffinement. Hummer, Gänsebrust und Gänsesulz, Sprotten und Hering, Rauchfleisch und Pute. Eines nach dem anderen sieht man in seinen Magen wandern.
Hätte der Kanzler geahnt, wie bald ihn der ehrgeizige junge Kaiser aus dem Amt jagen wird und in welcher Katastrophe seine Reichsschöpfung schließlich enden soll, es wäre ihm vermutlich der Appetit vergangen.
Seine Majestät, Kaiser Wilhelm II. Hurra! 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 Hurra!
Zu großem sind wir noch bestimmt. Und herrlichen Tagen führe ich euch noch entgegen. Mein Kurs ist der richtige und er wird weitergesteuert.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Wilhelm II., der am 15. Juni 1888 deutscher Kaiser wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.